Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
Ruhetag zwischen den Jahren, nicht bei der Flugshow, denn wir haben noch so einiges zu besprechen, was jetzt im Wahnsinn der Vierschanzentournee so ein bisschen untergegangen ist, könnte man meinen, aber genau dafür sind wir hier da. Wir, das bin einmal ich, Louis Holuch, ich bin heute euer Moderator und ich freue mich sehr, auch im neuen Jahr die Frau an unserer Seite quasi begrüßen zu dürfen, unsere Expertin Ulrike Uli Gressler. Hallo Uli.
Hallo, auch erstmal ein frohes neues dir und natürlich allen Zuhörern und natürlich noch von unserem Rest des Teams, was heute pausiert. Und ich freue mich, wieder dabei zu sein und natürlich, sage ich mal, die Silvestertour mit dir auszuwerten.
Genau, das haben wir heute vor. Wir unterteilen das Ganze in zwei Teile. Jetzt im ersten Teil sprechen wir natürlich über das Sportliche, darüber, was auf den Schanzen in Villach und Ljubno, was ja das erste Mal in dieser Saison so der Fall war, passiert ist. Und im zweiten Teil, ja, machen wir uns so unsere Gedanken, wie war denn das drumherum und vor allem, wie soll es jetzt mit dieser Veranstaltung weitergehen? Und zum lockeren Reinkommen stelle ich dir jetzt mal die Frage, die unser Tobi immer so gerne stellt. Wie hat denn dir die Silvestertour gefallen? Oder anders gefragt, was hat sie mit dir gemacht?
Ja, mir hat so gut gefallen, war natürlich sehr spannend, weil es eben auch auf kleinen Schanzen stattgefunden hat, das Ganze. Man hat ja gesehen, wie eng es zusammengerückt ist, das ganze Feld. Man sieht es dann auch, sag ich mal, gerade nach den ersten 3er Gesamtwertung, ja, dass es bis zum Schluss spannend war, zumindest was danach passiert ist. Einer hat das Ganze dominiert, wo ich auch sehr überrascht war, muss ich sagen, dass die Eva Pinkelnick da so durchmarschiert auf so zwei unterschiedlichen Schanzen. Also Chapeau, und wenn man sieht, sie hat ja fast den Grand Slam geschafft. Das ist mir jetzt erst so richtig bewusst geworden, wo ich nochmal die Gesamtliste gesehen habe. Genau, ansonsten war es natürlich spannend. Ich habe auch gesehen, Zuschauer waren da. Ich glaube, auch für die Frauen war es ein schönes Spektakel. War natürlich noch enger gefasst. Also die hatten ja eigentlich jeden Tag ein Springen mit Quali. Und ja, ich hoffe, das bleibt irgendwie Bestand, in welcher Art und Weise auch. Und ich denke, den Frauen hat es auch Spaß gemacht, gerade auch in dem K.O.-Modus mal zu starten.
Genau, das muss man ja dazu sagen. Es war jetzt das zweite Mal überhaupt erst, dass die Frauen im K.O.-Modus springen durften und ja, analog zur Vierschanzentournee dann diese Silvestertour bestritten haben. Eva Pinkelnick ist die Gesamtsiegerin mit 1030,3 Punkten. Die zweite österreichische Siegerin nach Sarah Marita Kramer in der letzten Saison bekommt also 20.000 Schweizer Franken als Preisgeld und die goldene Eule, wie sie so schön genannt wird, Rang 2 ging an Anna Odine Ström aus Norwegen, Rang 3 an Nika Krishna. Ja, und Eva Pinkelnick hast du gerade schon angesprochen, mir fielen jetzt außer hochverdient und überragend gar nicht mehr so viele andere Vokabeln ein, wie man ihre Silvestertour eigentlich noch zusammenfassen soll.
Ja, bisher überhaupt ihre ganze Saison, wenn man sieht, wie oft sie auf dem Treppchen stand. Ich glaube fast immer. Ich glaube nur einmal bisher nicht.
Genau.
Und ja, Respekt. Ich bin gespannt, ob sie das so noch durchziehen kann. Aber im Moment hat sie vor allem auch gezeigt, auf allen unterschiedlichen Schanzen bis jetzt. Also wir hatten ja wirklich schon jetzt eine große Bandbreite, obwohl noch so gar nicht so viele Wettkämpfe stattgefunden haben. Aber sie hat es überall bis jetzt bewiesen, dass sie in einer Topform ist. Und ja, sie ist gerade auf einer Welle, wovon die Springerinnen und Springer immer träumen. Und wenn es jetzt so nach und nach weitergeht und ich sag mal jetzt nicht irgendwas Gröberes dazwischen kommt, ja, dann wird sie auf jeden Fall eine Kandidatin auch für den Gesamtweltcup bleiben.
Das mal definitiv. Da sieht es sehr, sehr gut für sie aus. Und die einzige Springerin, die sie tatsächlich im Laufe dieser vier Wettbewerbe schlagen konnte, das war eben Anna Odine Ström aus Norwegen mit ihrem allerersten Weltcupsieg. Sie musste doch ein bisschen arbeiten, bis es endlich dazu kam. Wie sehr überrascht warst du davon, dass es vielleicht sogar ausgerechnet sie war, die Eva Pinkelnick da mal einen Sieg wegschnappen konnte?
Ja, nicht nur, dass es sie war, vor allem auch, dass es in Ljubno passiert ist. Die sind ja doch, die Norwegerin, eher für die größeren Schanzen prädestiniert. Aber ich muss sagen, nach Pinkelnick hat sie auch eine super Silvestertour hingelegt. Das ist vielleicht auch ein bisschen im Schatten von Eva passiert, weil sie auch einmal, sag ich mal in Anführungsstrichen, nur Sechste war in Villach. Aber wenn man dann sieht, was sie für eine Serie hingelegt hat, mit Platz 2, 6, 1, 2 und gerade auch in Ljubno knapp hinter Eva Pinkelnick wieder im zweiten Springen. Also ich sag mal, wenn Eva Pinkelnick nicht in dieser Form gewesen wäre, wie sie gerade ist, wäre sie natürlich auch eine heiße Kandidatin für die Goldene Eule gewesen. Ich muss sagen, das klingt immer so lustig, die goldene Eule, aber der Pokal an sich gefällt mir schon gut. Nur mal am Rande so.
Wenn man jetzt rein vom Ästhetischen ausgeht, muss ich auch sagen, also da habe ich schon deutlich schlimmere Trophäen gesehen, auch Sportarten übergreifend. Als Annalene Ström muss man ja wirklich sagen, sie hatte auch durchaus eine Leidenszeit hinter sich, wirklich jahrelang mit Rückenproblemen auch zu kämpfen gehabt, was dich natürlich auch ja hemmt, gerade wenn du so eine absprungsstarke Springerin auch bist, so wie sie. Und wie sie jetzt aufgetreten ist, wirklich richtig, richtig stark und heimlich, still und leise. Du hast es gerade schon gesagt, ist jetzt auch Dritte im Gesamtweltcup. Also die muss man auch für den Rest der Saison, denke ich mal, auf dem Zettel haben.
Ja, auf jeden Fall bis jetzt auch eine der großen Überraschungen der Saison, auch dass es ausgerechnet sie von den Norwegerinnen ist, die jetzt ganz vorne mitspringt. Aber das haben wir jetzt irgendwie fast in jeder Nation so ein bisschen, die wir auch vermutlich für weiter vorne getippt haben, sind jetzt gar nicht diese Personen.
Das ist vollkommen richtig. Und wenn man sich anschaut, wie denn die Podestplätze in dieser Silvestertour eigentlich verteilt sind, dann muss man sagen, klar, es war ein bisschen Abwechslung drin, aber die großen Nationen, die wir schon insgesamt auch häufiger thematisieren, die haben es dann doch unter sich ausgemacht, eben mit Österreich durch Eva Pinkelnik, mit Norwegen durch Anna-Undine Ström, auch Slowenien durch Nika Krishna, die auch Gesamtdritte wurde. Und was natürlich aus deutscher Sicht auch erfreulich ist, auch die DSV-Springerinnen haben Podestplätze erzielen können, nämlich drei an der Zahl, zwei durch Katharina Althaus. Ja, jetzt könnte man sagen, ist man irgendwie gewohnt von ihr, aber was natürlich auch die allermeisten da draußen freuen dürfte, Selina Freitag hat ihr erstes Weltcup-Podest geholt, am gestrigen Neujahrstag mit Rang 3, ist Vierte in der Gesamtwertung geworden. Und man kann sogar sagen, wenn man die Springen gesehen hat, da wäre vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen, oder?
Ja, das ist aber meistens immer so, wenn man vorne reinschnuppert, auch im Training oder in der Quali. Gab ja auch noch andere Springerinnen, wo man gedacht haben, die landen jetzt den ganz großen Coup noch. Dann dauert es doch, im Wettkampf ist es noch was anderes. Und die anderen sind ja auch nicht, lassen sich ja auch nicht die Butter von Brot nehmen. Aber das passiert dann irgendwann. Das hat immer auch ein Trainer zu mir mal gesagt. Man muss gut springen und die guten Platzierungen, die passieren von alleine. Man darf nicht so auf die Plätze gucken. Habe ich vielleicht manchmal auch gemacht. Aber wenn man gut springt, passieren die guten Ergebnisse. Und das kommt der Tag. Und der kam jetzt in Lugnow. Und ich denke, da werden auch noch weitere Tage folgen. Weil sie hat ja jetzt auch Selbstbewusstsein. Ich denke, es wird auch mal wieder einen Schritt zurückgehen in der Saison. Ich glaube noch nicht, dass sie so stabil ist, dass sie jetzt immer mit ganz vorne reinspringt, weil die Chancen dann auch unterschiedlich sind. Man muss auch sagen, Selina macht jetzt vielleicht die erste richtige Weltcup-Saison für sich überhaupt mit. Ist doch noch vieles neu. Auch die Japan-Reise wird, glaube ich, für sie neu sein. Also es ist schon auch sehr kräftezehrend, die Saison, und da muss man gucken. Aber Schritt für Schritt und alles, was sie jetzt, sie ist ja auch sehr jung, mitnimmt, das nimmt man gerne mit. Und sie ist eine stabile Springerin. Und gerade wenn man weiterguckt, auch für das Teamspringen zur WM wird sie, denke ich, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen.
Das denke ich auch. Und bei dem muss man ja im Hinterkopf behalten, es findet auf einer Normalschanze statt. Das heißt, für die Deutschen sicherlich vielleicht sogar ein Vorteil, weil sich schon der Eindruck verfestigt in dieser Saison. Auf Normalschanzen kommen sie ein bisschen besser zurecht und finden ein Paradebeispiel. Und ich werde gar nicht müde, das hier im Podcast zu betonen, ist für mich auch Anna Rupprecht, die Siebte wurde in der Gesamtwertung mit insgesamt, wenn ich jetzt nochmal überblicke, zwei Top-10-Ergebnissen, Platz 5 in Villach, Platz 7 in Ljubno und zusätzlich nochmal Platz 12 in Villach. Also die, ja, mausert sich auch zu einer festen Größe, was das deutsche Team angeht.
Ja, zumindest auf den kleinen Schanzen. Anders Sprungstil war schon immer so ein bisschen. Sie springt sehr kräftig ab. Steht vielleicht manchmal auch ein bisschen noch hinterm Ski, hat viel höher, aber auf den kleinen Schanzen funktioniert das super. Gerade wenn auch der Speed nicht so hoch ist. Das ist dann einfach Anders Stärke. Und gerade Lugnow ist ja eine relativ wirklich kleine 90er und auch Villach. Deswegen, das hat ja jetzt alles in die Karten gespielt. Aber man hat auch gesehen, wenn es auf größere Schanzen geht, dann wird es eher schwierig. Aber jetzt ist das erstmal so, und eine WM findet auch auf einer Normalschanze statt. Von daher alles gut.
Das kann man definitiv so sagen. Und was wir auch bilanzieren können, aus deutscher Sicht, es gibt jetzt auch eine fünfte Springerin, die die WM-Norm geknackt hat. Das ist die Luisa Görlich, die im ersten Springen in Ljubno Platz 8 eingefahren hat. Also auch das Thema ist für sie durch. Bestes Weltcup-Ergebnis. Und ich denke mal, insgesamt kann man aus deutscher Sicht schon sehr zufrieden sein mit dem, wie diese vier Springen abgelaufen sind, oder?
Ja, vor allem, wenn man sieht, was vor 2 Jahren noch passiert ist. Da war wirklich Katharina Althaus, sage ich mal, alleine, musste die ganze Last auf ihren Schultern tragen. Ich denke, gerade jetzt lief es in Lugnow für sie auch nicht so gut. Und dann ist ja schön, dass es dann vielleicht auch mal eine andere deutsche Springerin geschafft hat, dass sie nicht den ganzen Druck alleine tragen muss und gerade wenn es auch mal nicht so läuft, sich auf sich konzentrieren kann, auch ein bisschen im Hintergrund arbeiten kann. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal im Podcast erwähnt. Wenn du eine Zielspringerin hast oder zwei, dann zieht das restliche Team irgendwann mit, weil die einfach im Hintergrund in Ruhe arbeiten können. Es wird nicht immer auf den Trainer geschimpft, wo sind die guten Platzierungen. Der Trainer hat auch, der strahlt ja dann auch was ganz anderes aus. Und so können auch die anderen Springerinnen, die freuen sich dann auch miteinander. Dann hat natürlich manchmal das Teamspringen jetzt noch dazu beigetragen und dann kann sich jeder so entwickeln. Aber das hat man ja auch schon oft gesehen, wenn es in einer Nation du kein Zielspringerin oder Zielspringer hast, dann irgendwie, das zieht sich dann irgendwie Kaugummi durch. Das ist einfach so. Und dann hast du den Topspringer, dann springen die anderen mit auf der Welle.
Ja, und ich sag mal, das merkt man auch in den Aussagen von Bundestrainer Maximilian Mechler, dass er immer, klar, er findet Punkte, wo man ansetzen kann, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, aber er sagt auch immer wieder, oder hebt Dinge hervor, die auch gut gelaufen sind. Und ich finde, dass er eine sehr, sehr gute Art hat, das Ganze aufzuarbeiten. Und wo er insbesondere den Finger in die Wunde gelegt hat, ist das Thema Landung, was dem DSV bereits in Villach, aber jetzt im Speziellen in Ljubno sicherlich nochmal bessere Ergebnisse gekostet hat. Das hat er klar und deutlich auch so angesprochen. Aber vielleicht kannst du als diejenige von uns, die die Chancen auch gesprungen ist, mal erklären, warum ist es gerade in Ljubno speziell so schwierig, da gute Landungen zu setzen, gerade so im Bereich um die 90 Meter und darüber hinaus?
Also erstmal bin ich ja leider nicht mehr auf der umgebauten Schanze gesprungen, aber viel hat sich nicht verändert. Ich hatte ja auch mal mit Carina so gesprochen, ist nach wie vor sehr schwierig. Die Schanze hat einen relativ kurzen Anlauf. Der Schanzentisch kommt ziemlich schnell, wo man sehr stabil die Antwort halten muss. Und wenn man da ein bisschen nachlässt oder, sag ich mal, mit dem Anlauf mitgeht, dann gerät man eher ins Hintertreffen. Oft ist man dann noch zu spät und ja, wenn man dann noch da ein bisschen Rückenwind hat, dann wird es eben schwer, überhaupt erstmal weit zu springen. Ich weiß, damals war es schon, wenn man 89, 90 Meter gesprungen ist, dann war man schon vorne dabei und ich glaube, das war dieses Jahr wieder so. Und die Schanze ist, sage ich mal, insgesamt sehr steil und man kommt immer so ein bisschen gefühlt unten rein in Rücklage. Also man ist schon eher so auf dem Hinterski, auf dem Hintertreffer und deswegen fällt die Landung schwer. Und ich glaube, was dieses Jahr noch extrem dazu kam, waren die ja, milden Wetterbedingungen. Sag ich mal, das war ja eher, man hätte gedenken können, man ist jetzt Ende März und macht das Abschlussspringen. Ja, das kam, glaube ich, noch schwer dazu, dass der Hang. Ich glaube, sie haben ihr Bestes gegeben, aber einfach nicht gut präpariert war. Dann schwimmen die Skier eher so, gerade wenn man noch so ein bisschen auf dem Hinterfuß landet. Und dann kommen die Skier und schwimmen und dann wird es eben noch schwerer. Und man muss auch sagen, die jetzt schon lange dabei sind. Es gibt viele Springerinnen, die hatten auch schon eine Verletzung, insbesondere Verletzungen, die natürlich im Landungsbereich dann passiert sind. Das macht ja was mit einem und man überlegt dann vielleicht auch mehr. Mir ging es teilweise auch so, gerade im Training, wenn die Schanzen nicht so gut präpariert waren. Man springt einfach nicht so frei weg. Es können einige. Ich glaube, gerade auch Eva Pinkelnick, die ist gerade auf einer Welle, die macht sich da gar keinen Kopf. Ich denke auch bei der Katharina Althaus, vielleicht war es unbewusst auch ein bisschen mit Handbremse gesprungen, ohne dass das jetzt also respektlos oder böse gemeint ist, weil sie gezeigt hat, wie oft sie ganz frei springt. Und ich denke auch auf den nächsten Schanzen werden wir Katharina Althaus wieder weiter vorne sehen. Und ich hätte ja eigentlich fast getippt, dass Sarah Takanashi wieder einen Weltcupsieg dort einfährt, weil es sah alles danach aus. Und von den Weiten her auch, aber sie hat ja gerade in dem Einspringen gleich über 8 Punkte Haltungsnoten verloren. Und ich sage ja, da war sie dann auf einmal nur 14. Da sieht man auch, wie eng das Feld zusammengerückt ist. Und noch ganz kurz, was Lugner so schwierig macht. Wir sind jetzt auch ziemlich weit unten mit der Anlauflänge. Und wenn man dann Lugner noch, sage ich mal, den Po fallen lässt, dann zu spät springt und noch ein bisschen Rückenwind hat, da hat man fast keine Chance mehr auf der Schanze, weil es eben auch nur eine kleine Schanze ist, wo man nicht mehr dann groß was mit Fliegen wegmachen kann. Deswegen war ja so überraschend für mich, dass die Anne Odin eigentlich da so weit vorne war.
Also man muss ja wirklich sagen, es ist ein toller Veranstalter. Sie haben jetzt in diesen 2 Tagen auch, zumindest laut eigenen Aussagen, 14.000 Zuschauer an der Schanze gehabt, das wirklich eine extrem beachtliche Zahl ist für einen Damen-Weltcup. Aber irgendwo stellt sich ja schon so die Frage, ist die Schanze noch so zeitgemäß? Und ich habe das hier im Podcast auch schon gesagt, ich hoffe sehr, dass Sie es schaffen, Ihr Vorhaben umzusetzen und da eine Großschanze hinzubauen, weil ich glaube, das würde dem ganzen Rahmen dann irgendwo auch gerecht werden, dass du wirklich eine topmoderne Schanze hast, wo die Sprünge auch wirklich spektakulär aussehen. Das würde das Gesamtpaket noch ein bisschen besser machen.
Also ich denke, unter den Springerinnen war Lugner schon immer so, entweder man liebt die Schanze oder man hasst sie. Für mich war es immer ein Vorteil, weil ich wusste, viele mögen sie nicht. Das war dann immer für mich eine gute Kopfsache. Ich habe da wirklich auch meine besseren oder besten Ergebnisse mitgemacht. Ich war da irgendwie auch gerne deswegen. Und so geht es, glaube ich, vielen Springerinnen. Aber wir kommen ja nachher noch auf das Thema Verschanzentournee, Silvestertour. Und ich denke, auf lange Sicht, und so lang ist die Sicht dann gar nicht mehr, wird die Schanze einfach zu klein werden. Dann kann man sagen, okay, da macht man vielleicht noch einen Einzelspringen dort. Und das wäre aber wirklich schade für Slowenien, schade für Ljubljana, weil die wirklich jetzt über Jahre alles geben. Wir hatten dort schon immer gute Zuschauer, auch dank Bela, muss ich sagen, durch ihren Fanclub. Immer gut organisiert, sehr freundlich. Genau, und wenn dann, was du gesagt hast, mal noch eine moderne Schanze dazukommt, ja, dann ist natürlich, dann bleiben die im Programm auf jeden Fall. Aber wenn das nicht passiert, ich glaube, dann wird es verdammt schwer.
Du hast es gerade angesprochen, entweder man liebt die Schanze oder man hasst sie. Und ich glaube, das ist eigentlich die perfekte Überleitung für zwei große Namen, über die ich mit dir noch sprechen möchte. Und da hat uns auch eine Hörerfrage erreicht von Dada1896, der, finde ich, sehr berechtigt gefragt hat, funktioniert Silja Opseths Flugstil nur auf Großschanzen? Und ich würde die Frage vielleicht sogar noch in Richtung Sarah Marita Kramer ausweiten. Wie stehst du denn zu dieser These?
Jein, ich bin auch ehrlich, so viel habe ich leider noch nicht gesehen, weil ja auch nicht so viel live übertragen worden ist bis jetzt. Ich denke, Marita Kramer hat ja auch letztes Jahr gezeigt, dass sie auf kleinen Schanzen auch gut springen kann, sonst hätte sie nicht den Gesamtweltcup geholt. Klar, es gibt immer Springerinnen, die eher auf großen Schanzen zurechtkommen. Für mich ist ein Paradebeispiel auch die Claire aus Frankreich, die eigentlich immer, wenn gute Ergebnisse auf großen Schanzen macht. Auf klein hat sich schon immer schwer getan. Aber ich denke, klar, für sie wäre es ein Vorteil, wenn sie öfters auf größeren Schanzen springen werden. Das stimmt schon, weil sie einfach fliegen können. Und das Fliegen, das hat auch mein Trainer zu mir gesagt, das hat man oder das hat man nicht. Und ich glaube, gerade die Silja Opseth und die Marita Kramer, die haben das sehr verinnerlicht oder haben einfach dieses Talent zu fliegen. Und da tun sie sich natürlich auf kleineren Schanzen schon schwerer.
Wir kommen gleich noch zum Adler der Woche, natürlich, wo ihr auch wieder fleißig mitgeraten habt. Aber vielleicht hast du ja noch andere Namen, die du in der Hinsicht positiv erwähnen möchtest. Zumindest am gestrigen Tag war ja Lara Malsina aus Italien sehr nah dran an ihrem zweiten Podestplatz, ist dann Sechste geworden, was natürlich für sie immer noch ein starkes Ergebnis ist. Wer ist dir denn sonst noch aufgefallen?
Also, immer jetzt zum Adler der Woche kommen, muss ich sagen, insgesamt das deutsche Team, muss ich wirklich nochmal erwähnen, hat mich sehr überrascht, dass sie dann kompakt auch so eine gute Tournee springen. Und es hat ja nicht viel bei Selina und bei der Katharina gefehlt. Katharina hatte gestern, sage ich, einfach mal einen schlechten Tag erwischt. Springt sie, sage ich mal, halbwegs so wie am Tag davor, wo sie Dritte wird, ist sie locker auch Dritte in der Gesamtwertung. Da hat sie
Ja.
leider verloren. Das wird sie auch, denke ich, sehr geärgert haben. Wer ist für mich? Ja, die Kanadierin, da kommen wir ja nachher noch drauf. Beide. Sehr überraschend. Man hat ja auch mit dem Qualisieg gesehen, was in der Alexandria drin steckt. War dann vielleicht ein bisschen zu viel nach dem Qualisieg, zu viel Trubel. Wer ist mir noch aufgefallen? Die Japanerinnen waren jetzt zwar nicht ganz vorne dabei, aber als Team gar nicht so unkompakt, muss ich sagen, weil die sind mit Sarah Takanashi 9., dann 15., 16. und 19., also ich sage mal als Team eigentlich ziemlich kompakt. Also die gehen zwar gerade ein bisschen unter, weil sie eben gerade nicht die Top-Platzierung haben, aber ich denke gerade so für Teamspringen und so sollte man sie trotzdem für zukünftig Springen nicht außer Acht lassen. Ja, und sonst muss ich sagen, die Emma Klinitsch hat so ein bisschen ihr Ding im Hintergrund gemacht mit ja Top-Ergebnissen, aber eben nicht ganz vorne dabei. Ich weiß nicht, ist dir denn noch jemand aufgefallen? Ich habe bestimmt irgendjemand vergessen. Die Josephine Pannier ist wieder gut gesprungen, gerade in Lugno. Also da ist ja 13. und 11. geworden. War ja auch sehr eng beisammen. Das muss ich sagen, das ist mir noch positiv aufgefallen jetzt mal, dass das ganze Feld, klar, weil es auch kleine Schanzen sind, sehr zusammengerückt ist. Und dadurch war es auch sehr spannend. Also gerade in Lugno, da haben ja manchmal nur ein paar Zehntel gefehlt, um vielleicht ganz vorne dabei zu sein. Oder eben wie Sarah Takanashi vielleicht dann nur in Anführungsstrichen mal Achte oder so gewesen ist.
Also das muss man wirklich sagen, dem K.O.-Modus spielt es ziemlich in die Karten, dass die Schanzen so klein sind und damit die Abstände auch so gering. Also wenn du jetzt jedes einzelne K.O.-Duell hättest tippen müssen, das wäre untippbar gewesen, teilweise. Gerade jetzt in den Startnummern, die noch sehr nah beieinander waren. Für die Schweiz gab es einen positiven Erfolg. Da haben jetzt erstmals seit, ich weiß nicht mehr wie lange, gleich zwei Springerinnen punkten können. Sina Arnett und Emily Turazza jetzt am Neujahrstag. Natürlich gerade für die Emily. Wir hatten sie in der vor- oder drittletzten Folge auch sogar hier quasi im Audioeinspieler ja gehört, wo sie über ihren schweren Sturz in Klingenthal gesprochen hat. Wirklich schön, dass sie jetzt auch ihre ersten Weltcup-Punkte hat sammeln können. Und aus Norwegen, weil wir sie jetzt nicht nur positiv erwähnt haben, Nora Midsundstad als 13. wirklich auch ein neues bestes Weltcup-Ergebnis. Das fand ich noch sehr, sehr stark und ja, quasi schon herausragend, was eine besondere Statistik angeht. Daniela Haralambi aus Rumänien, die kennst du ja auch noch aus deiner aktiven Zeit. Die hat keines ihrer vier Duelle gewonnen, war aber in allen Springen in den Punkten. Also ich würde mal sagen, die hat das Thema Lucky Loser durchgespielt.
Ja, und man muss ja auch mal sagen, sie ist ja wirklich schon ewig eine Einzelkämpferin und es wird ja nicht leichter, auch was das Material angeht. Also ja, wo man schon ein gutes Team muss, sie kommt auch noch aus Rumänien, das soll jetzt nicht schmälernd sein, aber das ist einfach keine Skisprungnation. Und sie ist jetzt wirklich mit Platz 28, 23, 23, 20, also ein Top 30 immer gewesen. Das muss man schon auch mal hoch anrechnen, auch immer aus der Hinsicht oder aus der Perspektive, für welches, also woher sie kommt und dass sie auch wirklich eine Einzelkämpferin ist. Das weiß auch die Julia Kückin. Die Finnen haben sich wieder schwer getan. Da habe ich eigentlich gehofft, dass sie vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Anschluss finden. Und das muss man deswegen wirklich auch hoch anrechnen, wen sie auch eigentlich so hinter sich gelassen hat, auch in der Gesamtwertung. Ne? Das ist wie die Julia Klär. Gut, die Boggartay-Urja, die ist gestern ausgefallen, da kommen wir ja nochmal drauf zurück. Aber auch eine Obst-Cäcilie ist hinter ihr, eine Seifertsberger-Jackie, eine Komar, die alle schon mal eigentlich relativ weit vorne waren. Und das muss man auch mal wirklich anerkennen.
Ja. Ich stelle mir bei solchen Springerinnen immer die Frage, was könntest du aus denen machen, wenn du die in die großen Skisprungnationen steckst? Also wenn du Haralambi jetzt die Möglichkeit gibst, vielleicht 2, 3 Jahre mit Österreich, mit Slowenien, mit Deutschland irgendwie zu trainieren. Also hätte die das Potenzial, um auch in die Top 10 zu springen? Das ist immer so die Frage, die ich mir stelle.
Ich denke schon, sie hat ja auch, sage ich mal, die körperlichen Voraussetzungen, ist einer eher einer der größeren Springerinnen, aber so habe ich es auch in Erinnerung, immer sehr dünn, also sehr leicht. Ich denke schon, aber andererseits muss man sehen, dann wäre vielleicht der Konkurrenzdruck, weiß man auch nicht, wie das manche Springerinnen dann mitnehmen, wenn der interne Konkurrenzdruck ist. Es ist immer schwer zu sagen, aber man sieht ja an den Kanadierinnen, wenn dann vielleicht auch, sage ich mal, im europäischen Land oder in Slowenien trainiert wird und mit einem vielleicht auch noch anderen Trainer oder einfach, weil natürlich in Slowenien mehr zusammentrainieren, man kann ja mehr schauen, mehr gucken. Man sieht ja schon, wo die Balken und die Luken angesetzt werden im Training, weil oft ist so, Jaralambi wird manchmal auch denken, boah, war ein super Training und dann kommt sie irgendwo hin und auf einmal gehen die Luken nochmal vier runter. Dann merkt man, oh, jetzt ist man doch weiter weg, als man gedacht oder gehofft hat. Und ich sage ja, die Kanadierin ist ein schönes Beispiel, wo dann die Reise hingehen kann.
Ja, und ich glaube, ihr wird es auch helfen, gerade weil es jetzt auch wieder Richtung Großschanze geht, wenn sie in ihrem eigenen Land eine Großschanze zum Trainieren hätte. Das fehlt ihr halt echt. Aber auch da ist sie im Skisprung-Zirkus nicht alleine. Wenn wir sprechen über eine Slowakin, die mit im Feld ist, die Tamara Mesikova oder die Ukrainerin Tetjana Pilipchuk, da merkt man schon, da fehlt es dann halt noch. Aber sind wir mal gespannt, wohin es für sie vielleicht noch gehen kann. Ich meine, es sind auch noch relativ junge Athletinnen, gerade jetzt die beiden letztgenannteren. Da ist sicherlich noch nicht das volle Potenzial erreicht. Jetzt haben wir so oft dieses Stichwort Kanada in den Raum geworfen. Deswegen sprechen wir jetzt über den Elefanten im Raum, aber nicht, bevor wir unseren Jingle gehört haben. Und hier ist er.
Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes.
Ich weiß ja nicht, wie es dir ging, liebe Uli, aber für mich war schon nach dem ersten Springen klar, der Adler der Woche kann nur an eine Kanadierin gehen. Und ich spreche es jetzt mal aus, es ist Alexandra Lutet in dieser Woche. Fantastisch, was sie in dieser Woche geleistet hat. Zweimal Vierte, einmal in Villach, einmal in Ljubno, dazu noch Neunte und dann ja, dieser unglückliche 24. Platz, was aber daran lag, dass sie sich im zweiten Durchgang da doch ein bisschen auf die Nase gelegt hat, aber unter dem Strich wirklich tolle, tolle Wettkämpfe, die sie gezeigt hat. Nach einer Pause, sie ist ja was sage ich denn, im Frühjahr noch operiert worden. Ja, was hast du noch zu ihrer Leistung zu sagen?
Ja, es wurde ja auch schon alles gesagt. Allein, man kann es ja sagen, wir schreiben uns ja dann doch manchmal nach dem Wettkampf, der Luis und ich. Und da haben wir schon beide geschrieben, Adler der Woche schon nach dem ersten Wettkampf ist vergeben an die Kanadierin oder an Janko, an den Trainer.
Ja.
Da waren wir uns schon ziemlich sicher, dass das fast gar nicht mehr so eine andere große Überraschung geben kann. Außer es hätte noch irgend, sag ich mal, eine, die man nicht auf den Zettel gehabt hätte, alle drei Springen gewonnen. Aber alle beide Kanadierinnen, auch die Abigail Straight, was die da hingelegt hat, auch mit Platz 6 in Villach, das ist ja auch ein bisschen untergegangen dann fast. Und klar, dann hat sie 15, 21, aber sich nochmal mit einem sehr guten achten Platz verabschiedet. Ist nicht umsonst Zwölfte geworden. Und ja, mehr kann man da nicht zu sagen. Für mich auch sehr überraschend. Also man sagt ja immer mal, manchmal gibt es ja auch so Zufallsergebnisse, wie so ein Platz 4, aber sie haben ja wirklich jetzt über vier Springen gezeigt. Das waren keine Zufallsergebnisse. Und wenn man sieht, dass die Alexandria Lutit dann noch die Quali gewonnen hat in Lubnio, Habe ich ja schon gedacht, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, wo da kann es morgen eine ganz große Überraschung geben. Aber sowas macht natürlich auch was mit einem. Ne? Jeder klopft dir dann schon auf die Schulter. Man hat auf einmal merkt man, oh, man spielt ja ganz, ganz vorne mit bei den Großen. Man hat jetzt sogar eine Eva Pinkelnick hinter sich gelassen, der Quali. Morgen könnte es richtig gut werden. Und dann will man vielleicht nochmal einen Tick zu viel oder ist natürlich vielleicht auch ein Tick nervöser. Und die Quali ist sich einfach so gesprungen. Lupio hat es auf sich zukommen lassen. Ich denke mal, wie die ganze Tournee. Und dafür ist ja eine Tournee auch schön. Ich meine, da muss ich kurz mal die Männer heranziehen. Das hat man ja auch schon gesehen. Es passt das Eröffnungsspringen in Oberstdorf und auf einmal ist man auf so einer Welle, wo man die nächsten drei Wettkämpfe gar nicht zum Nachdenken kommt, weil man ja weiterreist, Quali hat. Da ist ja nicht eine ganze Woche dazwischen, eine neue Schanze. Und ich denke mal, das haben die zwei jetzt so auch mitgenommen. Deswegen haben die auch so ihre Ergebnisse jetzt über die vier Wettkämpfe zeigen können. Und ich hoffe sehr, sie überraschen uns noch ein paar Mal in der Saison und mischen vorne mit, weil ich denke, es würde dem Skisprungzirkus gut tun und ist auch eine Bestätigung. Und da muss ich auch noch mal ganz kurz sagen zum Janko, sehr der Trainer. Wurde vielleicht manchmal auch belächelt, weil einmal hat er die Österreicherin trainiert, da hat jeder gesagt, na, Daniela Raschko kann jeder trainieren. Dann hat er Sarah Takanashi trainiert, da hat auch jeder gesagt, na, Sarah Takanashi kann jeder trainieren, so ungefähr, mit der kann man nur Erfolg haben. Aber jetzt hat er es auch mal mit Zweien gezeigt, wo nicht jeder sagt, die sind vorne dabei. Also er hat schon auch seine Qualitäten, denke ich, da als Trainer oder mit seinem ganzen Team, zeigt er gerade, dass es schon nicht ohne ist, was er den Athleten beibringt und er, glaube ich, auch ein sehr guter Motivator ist.
Ja, und auch vorher in seiner Zeit in Italien hat er ja schon einiges bewegt, muss man auch sagen. Also die waren so Mitte der 2010er Jahre einigermaßen am Boden. Da lief nicht mehr viel zusammen und dann kam er und er hat unter anderem die Malsina-Schwestern aufs Podium geführt. Also das ist wirklich, wirklich respektabel und ich bin da vollkommen bei dir. Es ist fast ein bisschen schade, dass er so belächelt oder vielleicht unterschätzt wird. Und sein erstes Meisterstück mit den Kanadierinnen hat er ja durch die Mixteam-Medaille bei Olympia gemacht, unabhängig davon, wie die zustande gekommen ist. Aber man sieht, er bewegt da wirklich was. Und mein Kanada gehört irgendwie schon zum Damen-Skispringen mit dazu, oder gerade zum Damen-Skispringen mit dazu, seitdem es das gibt. Und von daher wirklich eine schöne Entwicklung, die wir da beobachten dürfen. Und ja, auch ich bin sehr gespannt, wohin der Weg für Alexandra Lutit und Abigail Strait und vielleicht ja auch für ihre Teamkolleginnen Natalie Eilers und Nicole Maurer noch führt.
Und man muss ja auch sagen, die beiden können ja jetzt schon für sich sagen, egal wo die Reise mal noch hingehen wird, in Wochen, Monaten, Jahren, die Ergebnisse sind sie jetzt erstmal gesprungen. Und sie können immer für sich sagen, der Weg hat sich doch dann gelohnt, den sie eingeschlagen haben. Zumal
Ja.
es ja jetzt doch auch die Preisgelder ein bisschen anders sind, als vielleicht noch vor 5 Jahren oder COC-Zeiten, wo auch die Amerikanerinnen, die Kanadierinnen vorne mit dabei waren. Aber im Endeffekt war es nur Zuzahlen. Und das ist ja jetzt das Schöne, dass es sich dann gerade auch für solche Nationen, die weite Flüge haben, also insgesamt weite Anreisen oder vielleicht auch viel in Slowenien wohnen, auch wirklich viel Geld reinstecken, dass wenigstens ein bisschen was wiederkommt.
Das ist vollkommen richtig und man kann ja irgendwo auch sagen, für sie ist die WM in Planica auch quasi so eine Art Heim-WM, dadurch, dass sie ja in Slowenien wohnen und sehr viel trainieren und na, vielleicht können sie sich das vielleicht sogar zunutze machen. Und wenn wir jetzt schon beim Stichwort Slowenien sind, müssen wir natürlich auch leider über ja wirklich die unschönste Nachricht im Laufe dieser Tage sprechen. Und auch dazu hat uns eine Frage erreicht von Tabea 2206, die gefragt hat, was ist mit Urša Bogatay? Für die, die es vielleicht nicht gesehen haben, sie ist leider schwer gestürzt jetzt am Neujahrstag bei ihrem Sprung auf 89,5 Meter. Konnte selber auch nicht mehr aufstehen, musste abtransportiert und ins Krankenhaus gebracht werden. Jetzt wissen wir leider, das Kreuz und das Seitenband im linken Knie sind gerissen. Das bedeutet für sie, die Saison ist dahin. Damit auch natürlich die Heimweltmeisterschaft in Planica wirklich. Ja, ich glaube, niederschmetternd ist, glaube ich, so das Wort, was es da am ehesten trifft. Man hat ja auch gesehen, was es mit dem Team gestern gemacht hat. Also, wer Nika Krishna gestern gesehen hat, die ja wirklich aus dem Weinen leider gar nicht mehr rausgekommen ist und trotzdem noch ein gutes Ergebnis für sich persönlich eingefahren hat. Wirklich hart. Weiß gar nicht, was man da sonst noch so groß zu sagen soll. Vielleicht fällt dir noch irgendwie was Erhellendes ein in dem Zusammenhang.
Ja, erstmal nur gute Besserung an die Urša,
Ja.
weil man auch weiß, sie ist die aktuelle Olympiasiegerin, was sie für eine Saison hingelegt hat, auch für den Sommer Grand Prix. Sie hatte ja auch schon mal leider einen Kreuzbandriss im anderen Knie. Natürlich jetzt wieder Kreuzbandriss und mittlerweile weiß jeder, das ist nicht nach 6 Monaten gegessen und nach 6 oder 7 Monaten steht man wieder auf der Schanze. Es dauert dann doch länger. Es gab genug Beispiele, die das schon gezeigt haben, beziehungsweise die zu früh eingestiegen sind, dann doch wieder zurückgeworfen sind. Jetzt sage ich mal auch bei den Männern, Andreas Wellinger hat jetzt auch fast 3 Jahre gebraucht, ehe er wieder dort ist, wo er ist. Und das wird auf jeden Fall ja ein ziemlich langer Weg für sie wieder sein. Das muss man natürlich erstmal verkraften. Sie war ja auch bei uns im Tippspiel eigentlich die Favoritin für die Saison. Und ich denke, sie ist auch so langsam in Fahrt gekommen, hatte ich das Gefühl. Ich habe auch den Sprung gesehen. Es war ja nicht diese typische Kreuzbandverletzung, wo man sagt, weit gesprungen, tiefe Hocke, Kreuzband. Es war ja, ich habe es ja auch nur von der Seite gesehen, auch nur ein, zwei Mal. Schwer zu sagen, was da passiert ist, weil ich würde sagen, sie ist erstmal normal gelandet. Und dann ist sie ja wie, hat sie keinen Halt bekommen. Und ich, vielleicht war schon vorher irgendwas, vielleicht ist sie auch schon vorher ein paar Mal in tiefe Hocke gelandet und jetzt hat es dann einfach bei dem Sprung dann ja leider geknackt und natürlich dann bei dem Sturz vielleicht noch irgendwas anderes mit sich gerissen.
Ja.
Weil ich denke, an sich, der Sprung war jetzt, glaube ich, nicht wirklich der Auslöser, weil sie mir dazu gut im ersten Moment auch gelandet ist. Und ja, man kann nur hoffen, dass sie sich davon gut erholt, dass die Operation super verläuft, auch also die Reha-Maßnahmen und dass sie auch vor allem die Zeit bekommt und sich auch die selber die Zeit nimmt. Und ich denke, mit Urscha kann man wirklich erst, nicht nächste Saison, vielleicht sogar erst übernächste Saison wieder rechnen. Und ich hoffe, sie kommt wieder.
Ich würde es mir auch wünschen, ja, definitiv. Was mich so ins Grübeln bringt heute an dem Tag, ist ja, noch bevor sie ihren ersten Kreuzbandriss erlitten hat, hat sie ja schon auch öffentlich über ein Karriereende nachgedacht und jetzt auch nach Olympia gesagt, so, das werden definitiv meine letzten Olympischen Spiele gewesen sein. Und das lässt ja irgendwo auch vermuten, gut, sie nimmt jetzt die Heim-WM nochmal mit, zu dem Zeitpunkt. Kann da vielleicht noch mal eine Medaille holen oder zwei oder drei. Und dann wäre es das vielleicht sogar gewesen. Deswegen habe ich so meine Zweifel, ob wir sie noch mal irgendwie wiedersehen. Aber natürlich würde ich es mir sehr wünschen. Und ja, es tut immer weh. Also da mache ich auch keinen Hehl draus, wenn ich sowas sehe. Das ist einfach nicht schön. Vor allem, wenn man ihre Vorgeschichte hast du ja gerade schon angesprochen. Und irgendwie hatte ich in den letzten Wochen schon so das Gefühl, also bei der Landung war sie schon mal sicherer, weil da waren so Landungen dabei, die wir eigentlich von ihr vor ein paar Jahren gesehen haben, wo wir dachten, okay, das Thema ist vielleicht durch, aber irgendwie wirkte sie dann in den letzten Wochen auch nicht mehr ganz so sicher. Aber dass es natürlich jetzt so gekommen ist, wirklich sehr, sehr bitter, muss man sagen.
Vielleicht war ja wirklich schon was irgendwie. Man erzählt ja auch nicht immer alles. Ich sage ja, sie ist auch nicht so jetzt in den Winter eingestiegen oder hat nicht so die Platzierungen gebracht, wie ich jetzt auch nach dem Sommercompris dachte. Also ich hatte sie ja nicht umsonst ganz hochgesetzt, weil sie ja auch im Sommercompris gewonnen hatten. Das ist auch teilweise überragend. Und von Anfang oder Ende Oktober bis Anfang November, Dezember verliert man nicht so viel konstant. Und ich denke, es war vielleicht schon vorher was mit dem Knie, vielleicht wurde sie auch schon vorher behandelt, dass sie da vielleicht auch schon vielleicht unsicherer geworden ist, weil sie ist auch einfach nicht mehr so ganz so, naja, wie soll ich, nicht ganz so aggressiv, nicht mehr so ganz freigesprungen, hatte ich das Gefühl. Und vielleicht erzählt sie ja mal noch irgendwann in ein paar Wochen im Interview, was da wirklich war. Vielleicht sehen wir sie ja im Plan, sie dann als Expertin im Fernsehen, was mich natürlich freuen würde, dann, dass sie wenigstens das vielleicht mitnehmen kann. Aber jetzt soll sie erstmal die Operation machen.
Ja.
Und vielleicht erfahren wir dann auch noch mal ein bisschen mehr.
Ja, das würde ich mir auch wünschen. Und ja, von unserer Stelle aus nochmal gute Besserung. Das ist natürlich jetzt erstmal das Allerwichtigste. Und sagen wir mal so, für das slowenische Team wird der Weg in Richtung Heim-WM jetzt sicherlich nicht einfacher, dadurch, dass sie wegfällt. Und ja, wie sich das auf den Saisonverlauf auswirken wird, werden wir sehen. Natürlich hier auch in der Flugshow besprechen. Wenn du nichts mehr zum Sportlichen hast, liebe Uli, würde ich sagen, machen wir an der Stelle eine kurze Pause und sprechen dann gleich über das große Thema. Was machen wir aus der Silvestertour und vor allem, wie soll der Jahreswechsel für die Skispringerin zukünftig aussehen und das nach einer kurzen Pause hier in der Flugshow. Wir sind zurück bei der Flugshow und besprechen jetzt im zweiten Teil unserer Silvestertour-Folge, was wir denn aus diesem Event eigentlich machen. Denn es hat sich jetzt rund um den Jahreswechsel einiges getan. Aber wir sprechen noch mal kurz über das, was wir jetzt eigentlich gesehen haben. Denn uns hat eine Zuhörerfrage erreicht von Urmeline, die gefragt hat: Wie bewertet ihr den medialen Umgang mit der Tour? Ich war begeistert vom ZDF mit ihrer Übertragung im Hauptprogramm, Reportern vor Ort, eigener Expertin, die du ja auch kennen dürftest, liebe Uli, vor sowie Nachbereitung der Wettbewerbe und Interviews mit den Sportlerinnen. Und von der ARD schreibt sie, war sie ein bisschen enttäuscht, aber nicht überrascht. Sind die Rückstände dort auch durch den anderen Austragungsort und die Feiertage zu rechtfertigen?
Ich
Große
denke,
Fragen.
also ich denke, die Vierschanztournee der Männer ist einfach das Highlight schon über Jahren und ich glaube, da wird es auch ganz schwer, sind wir mal ehrlich, ganz schwer da ranzukommen oder dass man dann andere Sportarten vorzieht. Also so ehrlich muss man, glaube ich, auch sein. Und ich denke gerade, was ZDF gemacht hat, das ist ja wirklich ein guter Anfang und die haben ja wirklich auch bis zum Schluss sehr mit drauf geblieben und waren vor Ort, haben teilweise live übertragen, haben die Interviews geführt. Also es ist schon viel mehr, als was man manche Saison zusammen gesehen hat an Minuten.
Ja.
Und ja, das ist es ein Anfang, ich denke, und man muss ja auch mal in die anderen Länder gucken. Luis, du hast mir ja gesagt, Slowenien hat sogar die Quali übertragen von Lugno. Also man darf ja das auch nicht nur deutschlandmäßig sehen, man muss ja auch mal gucken, was andere Länder machen. Und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Und klar, man kann sich immer mit den Herren vergleichen im Skisprung und auch mit Gleichberechtigung bin ich ja wirklich ganz vorne mit dabei. Aber man muss auch mal gucken, wie andere Sportarten übertragen werden und auch Wintersportarten. Und ich denke, da ist das Frauenskispringen schon gar nicht so schlecht dabei.
Ich habe mir vorhin, weil es mich auch interessiert hat, mal angeschaut, wie es denn in Österreich ausgeschaut hat, so mal im Vergleich. Ich würde die Zahlen einfach mal kurz vorlesen. Also Vierschanzentournee der Herren hatte in der Spitze knapp 680.000 Zuschauern, was in Österreich 41% Marktanteil sind. Und die Silvestertournee immerhin 464.000 Zuschauer, was 23% Marktanteil ist. Und das für so einen wichtigen Skisprungmarkt. Denke ich mal, kann man sagen, ja, das ist zumindest mal eine gute Sache, dass man diesen Termin vor allem besetzt hat und die Aufmerksamkeit auf sich zieht.
Genau, und man darf ja auch nicht vergessen, wie viele Leute dann doch in der Zeit im Urlaub sind, Skifahren gehen, wenn es möglich ist überhaupt. Aber
Ja.
das darf man ja auch mal nicht vergessen. Also wie
Ja.
viele können wirklich auch einen ganzen Tag Fernseher gucken?
Genau.
Ich sehe das auch bei mir, ich komme gar nicht mehr groß dazu. Das darf man auch nicht vergessen. Ich denke, da ist das wirklich ein sehr gutes Ergebnis. Und ja, man schimpft immer schnell und ruft noch mehr, aber man muss auch mal sehen, was jetzt wirklich auch vorangetrieben ist und wie viel Aufmerksamkeit dann doch die Tournee bekommen hat von den Frauen.
Genau, auch in Deutschland war es jetzt nicht schlecht. Kann man wirklich sagen, 1,75 Millionen Zuschauer gestern in der ARD, 9% Marktanteil im Vergleich dazu, Vierschanzentournee 4,5 Millionen. Also da muss man sich nicht verstecken und es zeigt auch oder es widerlegt das, was viele Leute auch sagen, es gäbe gar kein Interesse am Damen-Skispringen. Das ist mal definitiv so nicht korrekt. Und wenn es das nicht gäbe, gäbe es auch nicht die Diskussion, die wir aktuell haben und in die wir jetzt so ein bisschen einsteigen wollen. Damit wir aber alle auf dem gleichen Wissensstand sind, würde ich sagen, wir machen mal so eine kleine Chronologie der Ereignisse, damit auch alle wissen, worüber reden wir jetzt eigentlich und was tut sich denn eigentlich? Es gab im April ein gemeinsames Statement von DSV, ÖSV und der FIS, dass es ab der Saison 2023/24 zu einer Damen-Vierschanzentournee kommen soll. Und es stand damals schon fest, in Deutschland wird gesprungen, in Garmisch-Partenkirchen und in Oberstdorf, genau in der Reihenfolge. Was auf österreichischer Seite passiert, wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht. So, dann gab es aber am 14. Dezember den Rückzieher vom ÖSV, in Person von Präsidentin Roswitha Stadelober, die gesagt hat, vor 2024, 2025 wird es nichts. Was dann aber komisch war, war, dass es am 24. Dezember, also am Heiligabend, auf den Social-Media-Kanälen der Vierschanzentournee die Ankündigung gab, die Tournee kommt ab 2023/24. So, das ist natürlich auch einigen Skisprung-Fans aufgefallen, die gefragt haben, ja, was stimmt denn jetzt? Es gab doch diese Ankündigung vom ÖSV. Und man wollte die dann mit dieser Meldung vom April überzeugen und hat dann aber so nach 1,5 Stunden gemerkt, okay, ja, das ist uns offenbar durch die Lappen gegangen. Wirklich eine Panne, die sehr viel schlechte Presse auch gebracht hat und auch den Skispringerinnen gar nicht gefallen hat. Und jetzt am Neujahrstag ist der DSV vorgeprescht in Person von Horst Hüttl, der gesagt hat, diese Springen in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf am 29.12.2023 und am 01.01.2024 werden stattfinden. Das hat Chika Yoshida, die FIS-Rennendirektorin, auch bestätigt. Und das stellt uns natürlich jetzt die Frage, was wird dann aus der Silvestertournee? Vielleicht im ersten Schritt, wie klingt diese Chronologie für dich und ja, welchen Eindruck hinterlässt das?
Ich habe ja die Chronologie schon gekannt, aber wenn ich dir dann wieder zugehört habe, sehr verwirrend. Ja, eigentlich ist es nichtssagend. Wenn wir mal jetzt ganz ehrlich sind, keiner weiß jetzt eigentlich, was passiert. Und es ist jetzt sehr schwierig, finde ich, weil letztes Jahr haben sie mit Lugnur angefangen, jetzt ist ja noch ein Austragungsort mehr dazugekommen. Jetzt haben sie irgendwie eine Silvestertournee, auch eine Eule. Wie wollen die das wieder wegmachen? Also das, ja klar, dann gab es das 2 Jahre und dann gibt es keine goldene Eule mehr. Oder gibt es dann die goldene Eule für die Vierschanzentournee? Es wäre auch sehr unfair gegenüber gerade Lugnow, die jetzt auch irgendwo in die Bresche wieder gesprungen sind und Vorreiter waren, um einfach zu sagen, wir machen jetzt einfach was zu Silvester. Wir machen jetzt ein neues Springen. Es ist alles schwierig. Und dann ist auch dieser Ablauf, was jetzt auch der Horst Hüttl gesagt hat, oder wie dann gesprungen werden soll in Oberstdorf, Garmisch, finde ich alles sehr schwierig. Und andererseits wollen wir ja auch nicht nur, dass die Frauen im Schatten der Männer springen. Und sind wir ehrlich, wenn es irgendwie Wetterprobleme gibt oder irgendwelche Probleme, ich denke immer, die Männer werden bevorzugt. Das ist einfach noch so.
Liegt in der Natur der Sache, ja.
Ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist ja jetzt erstmal dahingestellt.
Genau.
Ich denke, also ich glaube, eine gute Lösung wäre, es kommt eine Vierschanzentournee. Aber man macht sie vielleicht einfach nach der Vierschanzentournee der Männer. Man lässt die Silvestertour vielleicht auch gar nicht, dass sie größer wird, sondern wirklich nur mit Villach und Lugnow. Macht die Silvestertour, die ist dann am 1.1. oder am 2.1. fertig. Hat halt wenigstens eine Woche Regeneration, Pause, dann sind die Männer durch und dann kann man ja die Schanzen in verkehrter Reihenfolge, wie auch immer, bespringen oder fängt ein Oberstdorf auch an. Ich glaube, das wäre fair und dann hätten auch die Frauen wirklich die Aufmerksamkeit, weil nach der Vierschanzentournee ist ja bei den Männern oft auch Japan-Tour. Dies und das, wo eben mit Zeitverschiebung alles, wo die Wettkämpfe später gebracht werden, eher gebracht werden. Und dann hätten die Frauen vielleicht auch ihre Vierschanzentournee, ihre Silvestertournee. Ich denke, das wäre jetzt vielleicht der richtige Rahmen. Klar wäre es schön, wenn die an die Männer mit angehangen wären zu den gleichen Daten, aber ich denke, das wird schon problematisch. Erstmal ist auch Silvesterzeit, Weihnachtszeit, wo alles schon proppevoll ist, Tour de Ski ist, dann Vierschanzentournee. Wir haben das ja schon mal thematisiert. Es wird auch immer schwieriger, glaube ich, auch für große Vereine ehrenamtliche Helfer zu finden. Die stehen dann von früh um 5 bis abends um 9 an der Schanze. Vielleicht ist dann allen so ein bisschen geholfen und man tut jetzt auch den anderen zwei Veranstaltern irgendwie nicht was wegnehmen. Und ich weiß nicht, Luis, wie du das siehst. Also die Vierschanzentournee soll kommen, das ist meine Meinung. Aber ich glaube, weil sie jetzt auch so, sie haben das ja auch erlaubt, die FIS. Also sie haben ja das auch ins Programm gerufen. Es hat ja nicht Lugnow gesagt, wir machen jetzt einen Wettkampf und das ist die goldene Eule, sondern
Ja.
es wurde ja auch so abgesegnet. Und
Ja.
das, denke ich mal, wenn ich so einen Pokal auch so ähnlich mache, dann hat das ja schon irgendwo auch, sollte das ja Zukunft sein, das sollte ja auch Tradition jetzt werden. Deswegen denke ich, wäre das vielleicht eine gute Lösung. Ich denke mal, vorher kannst du keine Vierschanzentournee machen für die Frauen, weil dann einfach Weihnachten, sage ich mal, dazwischen ist. Ja.
Ja,
Die haben sich jetzt selber ein bisschen in die Schwierigkeiten gebracht. Klar, sie können jetzt Lugnow und Villach das wegnehmen und sagen einfach, jetzt ist Vierschanzentournee, da gibt es auch die goldene Eule.
ja.
Und die anderen haben halt eben Pech, aber ich denke, da gibt es ganz viel Unruhe.
Ja, also für mich gibt es zwei Probleme in der Sache. Das erste Problem ist einmal, dass dieser Termin jetzt besetzt ist und dass da ein Veranstalter drin ist, der lange Tradition hat, der sehr viel für das Damenskispringen getan hat und dem du allein deshalb nicht auf den Schlips treten darfst. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, diese Außendarstellung ist katastrophal. Das sage ich, benutze mal jetzt mal dieses drastische Wort. Es ist eigentlich Spitzensportverbänden nicht würdig, dass du erst ein fixes Startdatum nennst und dann 8 Monate später drauf kommst, oh nee, das kriegen wir aber gar nicht hin. Also das will mir nicht in den Kopf rein, wie man sowas machen kann. Und ich bin mir auch sicher, wenn es diese Ankündigung nicht gegeben hätte, würden wir hier heute nicht sitzen und über dieses Thema sprechen. Das schwingt, glaube ich, sehr, sehr viel mit. Und da kann man sich auch auf österreichischer Seite nicht darauf rausreden, dass das ist ja seitens der Deutschen auch vor 2 Jahren irgendwie Vorbehalte gegeben hat, weil man die ja offenbar in der Zwischenzeit ausgeräumt hat, sonst hätte es dieses gemeinsame Statement ja nie gegeben. So, ich bin auch der Meinung, es muss allein aus marketingtechnischen Gründen irgendwann eine Vierschanzentournee der Frauen kommen. Ich bin aber auch der Meinung, das muss Hand und Fuß haben, dieses Konzept. Und wenn wir über Ausweichtermine sprechen, fiel mir sofort jetzt dieses Wochenende vor Weihnachten ein, weil das im Damenkalender, wenn es jetzt nicht durch die Ramsau besetzt war in den letzten Jahren, immer frei war. Warum probiert man das nicht an diesem Zeitpunkt aufzuziehen? Dann hätte man diese Lücke im Kalender geschlossen und hätte immer noch die Möglichkeit, so wie es der DSV jetzt offenbar gerne hätte, rund um den Jahreswechsel in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen zu springen. Das fände ich eine charmante Lösung, wo du auch niemandem was wegnehmen möchtest, weil auch da bin ich vollkommen bei dir. Gerade Ljubno gegenüber kannst du das nicht vertreten, zu sagen, ja, war schön mit euch, aber danke, das war's jetzt. So, das finde ich, das kannst du nicht bringen.
Ja, oder ich denke schon, Verschanzen ist ja auch der Name, was du sagst. Das sind eben die Verschanzen. Wir haben ja schon mal vor Jahren gesagt, das ist jetzt schon länger her, wir können ja eine Verschanzentournee haben. Das gab es ja schon mal als Fis Ladies Tournee, plus auf vier anderen Schanzen. Das gab es ja eigentlich schon mal alles für uns. Das darf man ja mal nicht vergessen. Da war es noch nicht mal COC-Zeiten. Das wurde damals ins Leben gerufen. Das fand jeder klasse. Jetzt hat man sich aber eben durch das Statement schon so weiter irgendwie rein manövriert, dass es eben schwierig ist. Warum hätte man nicht sagen können, man macht vielleicht, ja, Oberstdorf, Villach, Lubnow und dann vielleicht nochmal als Abschluss Bischofshofen oder irgendwie so sinnvoll. Ja, jetzt haben sie das halt getätigt, die Aussage. Jeder hat sich schon gefreut, jeder hat gehofft. Schwierig. Also wirklich, also merkst du ja, ich habe da jetzt auch nicht so eine richtige Meinung. Also ich habe schon eine Meinung dazu, aber es wurde jetzt allen nicht leicht gemacht, muss man auch
Genau.
sagen.
Die Frage ist, wie ist jetzt die Lösung? Weil ich denke, wir sind uns alle einig, als Gewinner geht da niemand aus der Sache heraus. Allein, weil es jetzt so eine öffentliche Schlammschlacht wird, auch zwischen DSV und ÖSV, die sich da den schwarzen Peter öffentlich in die Schuhe schieben, was wirklich, wirklich nicht gut ist. Und am Ende sind es wieder die Sportlerinnen, die drunter leiden. Es fing an mit diesen Social Media Posts, wo auch Springerinnen auch öffentlich schon gesagt haben, hey, das ist das tollste Weihnachtsgeschenk, was mir jemals gemacht wurde. Und 1,5 Stunden später war es wieder weg. Was wirklich, also das darf halt einfach nicht passieren. So muss man wirklich sagen. Und auch, was natürlich jetzt mit reinspielt, wenn du dann siehst, es gab in der letzten Saison gab es COC-Springen für die Damen in Innsbruck und diese Saison gibt es COC-Springen in Bischofshofen und parallel findet aber der Skisprung-Weltcup mit dieser Silvestertour auf diesen kleinen Schanzen statt. Also wie passt das auch zusammen? Und das finde ich ein sehr, sehr valides Argument, was vor allem Katharina Althaus in diesen Tagen sehr, sehr gerne bringt. Also ihr merkt schon, es ist echt schwierig. Es ist echt schwierig. Es macht auch nicht Spaß, darüber zu sprechen. Das muss man wirklich mal sagen. Wir sprechen es an, weil es halt alle irgendwie beschäftigt. Aber ein Rezept, ein Lösungsweg, eine Bauanleitung, wie man das jetzt behebt, finden auch wir nicht. Aber unterm Strich steht, es hinterlässt einfach keinen guten Eindruck.
Ja, das haben wir ja aber schon oft gemerkt, dass irgendwie Aussagen getroffen worden sind oder auch gegen Frauenskispringen oder irgendwas befürwortet, irgendwas nicht befürwortet worden ist. Sei es jetzt auch mit der Raw Air, mit dem Skifliegen, das war ja auch so ein bisschen Hickhack. Und ich denke, was wirklich teilweise noch vielleicht auch von älteren Herrschaften unterschätzt worden ist, ja, was heutzutage auch Social Media macht, wie schnell auch Nachrichten verbreitet werden und wie dann doch auch, sage ich mal, die Presse, die öffentlichen und auch die Zuschauer das dann auch fordern, weil sie haben es ja auch in die Runde geworfen, muss man ja mal wirklich sagen. Und was sie auch sagen, es gibt kein Interesse, aber wenn es kein Interesse gäbe, wäre jetzt nicht so eine Diskussion, dann würden viele sagen, brauchen wir ja nicht.
Genau.
Warum wollen die jetzt Verschanzentournee? Wir gucken es eh nicht, aber wenn man dann wieder den Marktanteil sieht und was ja teilweise parallel lief, die Springen, und ich sage, da hat man vielleicht schon 3 Stunden Skisprung geguckt und dann guckt man trotzdem noch weiter Skisprung, das spricht ja schon sehr auch für die Sportart insgesamt, also für die Männer und für die Frauen. Und ich denke
Definitiv.
auch nur perspektivisch, man sieht ja auch, das Wetter wird nicht einfacher. Ich denke, man muss eh schauen, dass auch die Sportart weiter im Fokus bleibt. Es gibt genug Konkurrenz, andere Sportarten, die vielleicht für andere auch interessanter sind oder besser oder schöner. Ich denke, man muss auch einfach jetzt immer mehr zusammenarbeiten, die Frauen und Männer. Und das muss endlich auch mal in den Köpfen rein der Funktionäre, dass auch die Sportart nur überleben wird heutzutage, wenn immer mehr die Gleichberechtigung Einzug erhält und wenn man einfach zusammen mehr arbeitet, mehr Veranstaltungen zusammen macht. Das immer wieder bei Mixteam, Teamspringen etc.
Ja, Grüße gehen raus da an Tobi, der immer wieder Biathlon als Paradebeispiel nimmt und da kann man ihm auch wirklich nur beipflichten, weil es wären doch Sportlerinnen wie Magdalena Neuner, Laura Dahlmeier nie entstanden, wenn es vom Weltverband auch die Initiative gegeben hätte, hey, wir nehmen die Frauen mit dazu und organisieren alles gemeinsam. Und da wird im Skispringen gerade noch sehr, sehr viel Potenzial gesehen und überlegt nur mal, ich glaube, wir hatten es in der Folge zu TTC Neustadt auch erwähnt, als es dieses Mixteam gab und Damen und Herren in dieser Saison das zweite Mal schon gemeinsam unterwegs waren, da waren die TV-Quoten für die Frauen fast genauso hoch wie bei den Männern. Das waren, glaube ich, 160.000 Unterschied und das ist ja in so einem großen Markt wie Deutschland ist sehr, sehr wenig, muss man wirklich sagen. Und da fragt man sich dann immer wieder auch, was spricht denn überhaupt noch dagegen? Klar, es gibt so organisatorische Dinge, wie du gerade angesprochen hast, ne? Gerade jetzt mit dieser stressigen Zeit zum Jahreswechsel, aber es wird ja andernorts, wird es ja auch hinbekommen. Raw Air ist das beste Beispiel dafür und Ist es dann wirklich nur die Zusammenarbeit zwischen zwei Verbänden, die dem Ganzen da so ein bisschen im Wege steht? Das ist die Frage, die ich mir da so ein bisschen stelle. Wir haben in dem Zusammenhang sogar noch ein Statement aus Ljubno vom Generalsekretär des Organisationskomitees, Rajko Pinta, der gesagt hat, ja, Silvestertour wird es jetzt in der nächsten Saison so nicht geben, nach ihren Informationen, was natürlich auch logisch ist, wenn ihnen die Termine weggenommen werden. Sie möchten aber weiterhin eine Sonderwertung haben. Und das lief ja im Prinzip auf das hinaus, was du auch gesagt hast, dass man zumindest an diesem Konzept ja irgendwie festhalten würde. Soll wohl dann stattfinden am 6. und 7. Januar.
Schwierig, weil der Anreiz ist ja dann auch erstmal weg, weil man sagt, man hat die Tournee gehabt und dann hat man gleich wieder eigentlich eine Tournee. Also das ist auch dann eigentlich, denke ich, viel zu kurz hintereinander, wenn das mit dem Konzept Goldene Eule auch funktionieren soll, weil welchen Stellenwert hat dann die Goldene Eule? Also
Ja.
die hat dann eigentlich keinen mehr, wenn man es so möchte. Und dann wird es ja auch schon wieder verzerrt, weil jetzt wurde die einmal so über Neujahrswechsel vergeben und dann wird die später wieder vergeben. Also ist das ja eigentlich auch schon wieder verzerrt und hat gar nicht mehr diesen Stellenwert, wie sie jetzt vielleicht hat. Also ich sage ja, das ist. Was da jetzt gemacht worden ist, auch mit dem Sonderturnament. Und was ich auch sage, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, wie viele Sonderturnaments wollen wir denn dann noch haben? Dann hat man
Ja,
vielleicht noch Willing Five,
das.
hat die Raw Air, hat irgendwo noch zurzeit Skifliegen an der Raw Air mitgebunden, hat die Versch also irgendwann springt man nur noch von Highlight zu Highlight und irgendwann ist gar keins mehr ein Highlight. Also
Ja.
der Stellenwert wird dann einfach, weil dann sagt die eine, ich habe die Goldene Eule gewonnen, ich habe die Verschanzung gewonnen, die andere hat Goldene Ananas gewonnen. Die andere hat hier in Japan die goldenen Stäbchen gewonnen oder so. Also, das
Ja.
ist, finde ich, ganz schwierig, wenn alles dann, weil dann kann Japan auch sagen, wir machen jetzt die vier Springen und werten zusammen. Da wäre es ja sogar noch fast als Japan-Touren fast noch, sage ich mal, vertretbarer. Aber irgendwann,
Ja.
ja, haben, was ich, 20 Springerinnen, also nicht irgendein Trophäe, jetzt nicht falsch verstehen, im Schrank. Also, das
Ja.
finde ich wirklich schwierig. Man darf da nicht verpassen, dass man dann auch irgendwie das dann wieder unbewusst entwertet.
Ja, also es ist auch viel an Marketing-Thematiken, was damit mitschwingt. Und bei Japan kann man sagen, die sind eigentlich so in der Konstellation seit Beginn des Weltcups oder auch seit COC-Zeiten schon mit dabei. Die hätten das schon viel länger machen können, aber haben es aus irgendwelchen Gründen noch nicht gemacht. Und jetzt hast du da so ein halbgares Konstrukt wie diese Silvestertour, was sich auch nur lösen lässt, und das hat Pinta auch gesagt, aber auch Mario Stecher, der ÖSV, sportliche Leiter. Ja, man kann sich dann vorstellen, Villach Ljubno quasi an diese beiden deutschen Springen anzudocken und dafür dann die goldene Eule zu geben. Klingt jetzt als Notlösung erstmal nicht schlecht, aber ich bin da auch bei dir. Man muss da wirklich aufpassen, dass man das nicht zu verwässert und nicht für jedes Wochenende da irgendwie Sachpreise oder Trophäen oder so auslobt, weil dann wird es ja für euch da draußen auch nicht mehr nachvollziehbar und für die Statistiken auch. Dann musste man nachgucken, wer hat was gewonnen. Da blickt dann irgendwann auch keiner mehr durch. Also man sieht, es ist noch viel, viel Aufhol- und Aufräumungsbedarf, was das Damen-Skispringen mal wieder angeht.
Ja,
Leider.
und wenn man das so macht, wie du gerade gesagt hast, die zwei Stationen dann hinten an die deutschen Stationen anhängt, ja, in 3 Jahren hängen wir dann die österreichischen Stationen ran, dann hat man vielleicht sogar 6
Ja.
Stationen anstatt 4. Also
Ja.
ich glaube, wenn sie jetzt was entscheiden, auch wenn nächstes Jahr Oberstdorf und Garmisch stattfindet und sie sagen, dann kommt Villach und Lugnow, dann muss es aber so bleiben. Dann muss es das eben die Verschanzung sein. Aber ich glaube, so macht keinen Sinn, wenn man hat
Nein.
zwei große 120er drinne. Und dann steigen ganz viele auch Nationen, die vielleicht noch gar nicht die Springerinnen haben, die für die 120er geeignet sind, dann dort ein.
Ja.
Auch schwierig. Also wenn müsste man wenigstens, denke ich, andersrum anfangen.
Ja, und das nächste Problem ist ja, mit welchen Orten verbinden die Leute denn die Vierschanzentournee? Und das ist nicht Villach und das ist nicht Ljubno. So,
Ja,
das.
vielleicht hätte man wirklich, sage ich, 4 Schanzen, 4 Orte auswählen sollen, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Dann ist es die Goldene Eule und dann ist es irgendwann 20 Jahren die Tradition-Tournee für die Frauen und nicht die Verschanzentournee, sondern die Vor-Tournament-Tournee und
Ja.
Goldene Eule oder wie auch immer.
Also ich glaube, wir können festhalten, wir waren selten so gespannt auf einen Kalender, wie der, den es dann im Frühjahr gibt. Denn im Mai ist der FIS-Kongress und da wird dann darüber entschieden, wie dieser Zeitraum des Jahres 23, 24 und der Rest der Saison ausschaut. Also da sind wir schon mal sehr, sehr gespannt drauf. Und ich denke an der Stelle, ich meine, wir sind uns ja in vielen Punkten noch einig, liebe Uli, können wir die Diskussion dann auch erstmal zumindest für heute beenden. Wir werfen noch einen ganz kurzen Blick voraus. Wie geht es denn jetzt weiter für die Skispringerin? Anna Rupprecht hat gerade gestern so schön gesagt, ich bin jetzt froh, dass ich mal 2 Tage nicht Skispringen muss, darf. Und dann geht es weiter nach Japan mit den Springen in Sapporo und Sau, glaube ich, auch eine Reise, die nicht ganz unstressig ist.
Ja, die war schön, aber auch immer anstrengend, weil es dann auch so, ja, Anfang der Saison irgendwo dann doch noch ist, wo dann auch, sage ich schon mal, die letzten Startplätze für die WM vielleicht vergeben werden. Und Japan ist ja immer windbedingt auch in Sao, das Hotel ist relativ weit weg von der Schanze. Man fährt immer mit einem Gemeinschaftsbus an die Schanze und das sind dann wirklich immer sehr, sehr lange Tage.
Ja.
Da ist halt wirklich viel, wo man alles mit den ganzen großen Nationen zusammen macht, wo nicht jeder seinen Bus hat. Und das sind dann wirklich, wie gesagt, lange Tage und ja, das sind dann doch manchmal lange 14 Tage in Japan, die zwar schön sind, aber auch wirklich anstrengend sind, weil es ja danach auch gleich weitergeht. Und allein schon die Flugreise dahin ist ja nicht ohne. Aber andererseits ist jetzt schön, dass endlich mal wieder ein Japan-Springen stattfindet, da jetzt doch die letzten 2 Jahre das Ganze ausgefallen ist. Und das doch immer ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil war. Und natürlich freut es mich auch für die Japanerin, dass sie endlich mal wieder Wettkämpfe im eigenen Land haben und nicht immer nur in Europa gastieren müssen.
Ja, und auch stimmungstechnisch ist das in der Regel da ganz gut, glaube ich. Also sowohl an der Großschanze in Sapporo, aber insbesondere in Sao, auch wenn das ja ein bisschen ab vom Schuss liegt, wie man so schön sagt. Ich gebe euch noch mit die Startzeiten für das Wochenende. Am Freitag um 8:30 Uhr unserer Zeit die Qualifikation. Ebenfalls um 8:30 Uhr dann am Samstag das erste Einzelspringen. Und die Nachteulen unter euch dürfen dann am Sonntag um 2 Uhr in der Früh ran. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich da am Start sein werde und dass wir dann auch wieder einen Rückblick aufnehmen werden. Und die nächste Flugshow-Folge gibt es dann schon am 4. Januar. Also wenn ihr das heute noch hört, übermorgen bereits nach dem Berg-Isel-Springen in Innsbruck, dann ausführlicher Rückblick eben auf die dritte Station der Vierschanzentournee bei den Herren. Lieber Uli, wenn du nichts mehr hast für heute, sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank dafür, dass du heute wieder dabei warst und uns mit deiner Expertise wirklich viel Freude und tolle Einsichten gewährt hast.
Ja, mir hat es wieder viel Spaß gemacht, gleich im neuen Jahr so mit euch zu starten. Und ich freue mich auch auf die Dinge, die danach kommen und werde alle Wettkämpfe mit Spannung verfolgen.
Genau, dann wirst du, denke ich mal, auch in ziemlich naher Zukunft wieder bei uns zu hören sein auch. Und ja, bis dahin. Sind wir erstmal raus für heute? Natürlich noch der Hinweis auf unsere Social Media Kanäle auf Facebook und Instagram. Wenn ihr was auf dem Herzen habt, meldet euch gerne bei uns. Wir sind da für euch erreichbar. Bewertet uns auch gerne bei Spotify mit 5 Sternen oder der Sternewertung eurer Wahl. Über 5 freuen wir uns natürlich am allermeisten. Und dann hören wir uns hier schon bald wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer: Fliegt, soweit es geht. Bis zum nächsten Mal.